Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Tja, nicht immer läuft alles glatt bei der Produktentwicklung. Wir haben uns vielleicht ein schönes Feature ausgedacht, eine neue Geschichte, eine neue UX und dann gebaut, ausgerollt, aber es wird von den Nutzern nicht richtig angenommen. Die Kundinnen mögen es nicht. Die Änderung wird abgelehnt. Kennt ihr das? Schon mal erlebt? Viel mehr Erfahrung damit und eine spannende Geschichte dazu hat unser heutiger Gast Rainer Gebert im Gespräch mit Dominik. Viel Spaß dabei.
Nach einiger Zeit können wir uns an das ein oder andere Produkt schon ziemlich gewöhnen. Das ist auf der einen Seite ganz gut, weil wir uns als Nutzerin oder Nutzer auch stärker mit dem Produkt identifizieren und auch länger hängen bleiben. Auf der anderen Seite auch schwierig für Menschen wie uns in der Rolle als Product Owner, Produktmanager oder Product Leader, wenn wir mal etwas grundlegend ändern wollen. Das heißt, es gibt ein Problem, wenn Menschen Produktänderungen ablehnen, weil sie einfach anders sind, weil sie einfach neu sind. Und genau darüber und all das, was damit zusammenhängt, möchte ich heute sprechen. Und ich habe an meiner Seite den Rainer. Hallo Rainer, schön, dass du bei uns zu Gast bist.
Moin, freut mich.
Bevor wir anfangen, magst du dich vielleicht für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen?
Gerne. Ich bin Rainer Gebert, 45 Jahre alt oder fast 45 Jahre alt und arbeite seit etwa 6 Jahren bei der Starfinanz in Hamburg. Wir sind Anbieter von Banking-Software, speziell die StarMoney-Software, das ist das Produkt, was ich verantworte, ist eine 25 Jahre alte Multibanking-Applikation, der man im Prinzip so einen Überblick über seine Finanzen bei verschiedenen Banken und Kreditinstituten behalten kann. Ich war vorher bei Otto, bei Xing, in einem Startup namens Rebell und habe halt so verschiedene Stationen im Produktmanagement und im User Experience Design hinter mir. Habe eigentlich, mein Hintergrund kommt so aus dem User Experience Design und Usability Engineering. Damit bin ich in mein Berufsleben gestartet und habe da also schon ganz viele User-Tests gemacht und ganz viele Produkte erleben und testen können, Feedback dazu sammeln können, Feedback zu Änderungen sammeln können. Und ja, da wollte ich heute mit dir ein bisschen drüber sprechen oder du mit mir.
Ganz genau, weil ich habe dich ja auf der Working Products kennengelernt und da hast du einen Vortrag bereits zu dem Thema gehalten und da dachte ich mir, Mensch, da musst du mal länger mit ihm drüber sprechen. Und jetzt war aber direkt nach deinem Vortrag eine kleine Gruppe an Menschen um dich geschart, die schon viele Fragen zu dem Thema hatten. Deswegen dachte ich mir, mache ich das doch hier einfach, 2 Fliegen, eine Klappe, einfach mal in einer Podcast-Folge. Ja, ne, clever, Synergieeffekte. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, du hast es gerade eigentlich schon gesagt, du hast eine Software, 25 Jahre alt. Mein Liebling, wenn es ja darum geht, dass so Sachen irgendwie abgelehnt werden, Sachen man nicht aktualisieren kann, ist immer, das erzähle ich auch immer wieder, ist so ein bisschen, wenn du im Möbelladen bist, im Möbelhaus und du willst da Möbel kaufen und die Leute da auf einmal mit Software interagieren, die aussieht wie DOS. Einfach aus Gründen, ne? Weil die sind darauf getrainiert, die haben das irgendwie gelernt und so weiter. Aber bei deinem Produkt, das 25 Jahre alt ist, hast du das Problem, so wie ich verstanden habe, auch, oder?
Absolut. Also wir haben sehr viele Bestandskunden, die auch sehr treue Kunden sind, die das Produkt also schon seit vielen Generationen, also man muss wissen, die Software kommt alle 2 Jahre noch in einer neuen Hauptversion raus. Und wir haben viele Kunden, die das halt wirklich schon seit mehreren Produktversionen dann auch nutzen. Und das sind auch jetzt eben ältere Menschen, die sind mit dem Produkt gewachsen und alt geworden teilweise. Und die sind natürlich an einiges gewohnt und wenn man da was ändert, dann stößt das nicht immer so auf Gegenliebe.
Aber ich glaube, wir müssen das Thema Änderung so ein bisschen aufdröseln. Das ist mir ist wahrscheinlich so ein bisschen unklar, weil ich glaube, wir haben 2 Arten von Produktänderungen. Auf der einen Seite so Produktänderungen, ich sag mal, dass du in deine Umgebung weiter reinpasst. Ne? Also, keine Ahnung, iOS ändert sein Designparadigma. Willst du da mitgehen oder nicht? Ne? Windows aktualisiert sich, willst du da mitgehen oder nicht? Klar, ne, sonst siehst du irgendwann aus wie Windows 95, aber das grundlegende System ist ja irgendwie das gleiche. Und das zweite an Produktänderungen, wo ich jetzt vermute, dass die relevant sind, sind halt, wir stellen irgendwas mal komplett um oder stärker um. Diese beiden Arten, und vielleicht siehst du ja auch noch eine dritte, wie unterscheiden die sich so aus deiner Erfahrung heraus und vor allem auch, wie gehst du damit um?
Also Änderungen, ich würde sagen, es gibt noch mehr Änderungsarten. Das eine sind halt so Designänderungen, also eben Anpassungen an UI-Guidelines oder Trends, die dann auch so entstehen, oder auch CI oder Farbwelten. Ich meine, wir haben gerade eine ganz große Änderung heute. Heute Morgen habe ich sie auf meinem Handy erlebt. Twitter ist jetzt nur noch ein X, ein schwarzes X auch noch dazu. Also sieht ganz anders aus. Das sind natürlich Änderungen. Es gibt Änderungen, die ein Produkt strukturell verändern. Die sind eigentlich am kritischsten, weil damit werden User-Workflows beeinflusst und man muss sich erstmal neu zurechtfinden oder überhaupt erstmal seine Funktion wiederfinden. Es gibt Änderungen, da kommen Sachen hinzu, neue Features, die umgesetzt wurden. Es kann auch sein, dass Funktionen entfallen und entsprechend dann gar nicht mehr vorhanden sind. Und dann suchen die Leute vielleicht auch noch da danach. Und ja, wie geht man damit um? Ein wichtiger Punkt ist Erwartungsmanagement. Also man muss die Leute halt idealerweise vorher dazu in irgendeiner Form abholen und sie nicht einfach mit einer Änderung konfrontieren, so dass sie dann wieder Ochs vorm Berg stehen und erstmal gar nicht mehr wissen, was los ist.
Was ist denn so deine Erfahrung mit dem Abholen der Leute vorher? Also das kann ich mir durchaus schwer vorstellen, dass, hey, wir ändern da jetzt was und so weiter und es wird irgendwie funktionieren. Also was wäre so eine Idee, wie man das machen kann, was ihr so bisher vielleicht auch gut als Erfahrung gesammelt habt?
Also es gibt da eigentlich verschiedene Ansätze. Das eine ist, du kannst natürlich erstmal, wenn du E-Mail-Kommunikationskanäle hast, E-Mail-Adressen hast von deinen Kunden, kannst du sie vorher informieren, per Newsletter oder per Mailing, wo du sie halt anschreibst und sagst, hey, da kommt eine Änderung. Du kannst es aber auch im Produkt machen. Sei es jetzt, hatte mal ein schönes Beispiel oder sehe das immer wieder von Microsoft in Office, wenn die eine Designänderung oder sowas machen, dann poppt dann was auf und sagt, hey, wir haben unser Design geändert, willst du es mal ausprobieren? Sodass ich die Gelegenheit habe, selber auch entscheiden zu können, möchte ich jetzt diese Änderung nutzen und mir anschauen oder eben nicht. Dann kann ich es machen, wenn ich neugierig bin und Zeit habe und wenn ich eben keine Zeit habe, weil ich gerade eigentlich was anderes in der Anwendung machen wollte, dann halt nicht. Kannst Videos dazu drehen, was sich im User Interface ändert. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei unserer letzten Star Money Version gemacht, wo wir eine ziemlich gravierende Änderung umgesetzt haben, nämlich den Zahlungsverkehr. Also Star Money als Banking-Applikation kannst du auch Überweisungen drüber ausführen. Und das war eine der Kernfunktionalitäten, die schon 25 Jahre alt war gefühlt oder vielleicht auch reell. Und sie sah auch so aus. Das heißt, es war sehr unübersichtlich. Es war angelehnt an das alte orangene Überweisungsträgerformular. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, was man so bei der Bank eingereicht hat. Und da waren 1000 Funktionalitäten drin, aber 1000 Abhängigkeiten und super komplex, auch gar nicht mehr wartbar. Und da haben wir halt entschieden, das neu zu machen, weil es halt gerade für neue Kunden, die das Produkt nutzen wollten, dann total überfordernd war. Und da haben wir dann User Research betrieben, haben halt ein Konzept entwickelt, Prototypen entwickelt, den getestet, haben sehr gutes Feedback bekommen und haben aber auch hier gerade bei der Vermarktung der neuen Version auch Videos erstellt. Also ich habe dann ein Video produziert, wo ich genau gezeigt habe, dass das alte Formular, dass das neue Formular, alle Funktionalitäten sind drin, hier findest du sie, also sei beruhigt und probier es einfach mal aus. Also in der Form kann man die Nutzer auch gut abholen.
Wie ist denn so dein Eindruck, was die Verteilung der Menschen angeht? Also es gibt ja ne, diesen klassischen Verlauf mit Early Adopters, Innovators, Early Majority und so weiter. Und es gibt ja da auch die Late Majority, aber eben auch die Laggards, also sozusagen die sich bis zum Ende irgendwie diesen Änderungen verweigern. Ich kann mir das jetzt so vorstellen, du hast es eben gesagt, ne, du kannst irgendwie mal ausprobieren, du kannst irgendwie schon sehen, ich kann das vielleicht in der Kommunikation auch vorab schon mal erlebbar gestalten. Ich sehe es in einem Video oder würde es hinterher so sein. Aber wahrscheinlich würde es gerade bei einem sehr alten Produkt wie deinem auch den einen oder anderen Menschen geben, der oder die dann einfach sagt, will ich immer noch nicht. Also quasi so lange, dass es hinauszögert, wie es irgendwie geht. Gibt es da Probleme? Gibt es da Verteilungen? Gibt es besonders wenige oder viele in diesen Bereichen? Wie ist das so bei euch?
Es kommt natürlich immer auf die Funktionen oder den Bereich an, den man ändert. Aber wir haben schon von allen Leuten etwas drin, von allen Typen, die du eben beschrieben hast. Wir haben also die Early Adopter, die sehr proaktiv mit uns auch tatsächlich neue Sachen ausprobieren. Also wir haben so einen In-Kürze-Bereich, nennen wir den, wo wir auch Funktionen in der Early Version zur Verfügung stellen, sodass die Leute sie ausprobieren, testen und Feedback geben können. Da machen schon auch einige mit. Wir haben dann die Leute, die es einfach adaptieren, wenn es dann mit einer neuen Hauptversion rauskommt. Und wir haben dann aber natürlich auch noch einen kleinen, das ist meistens dann auch immer der laute Teil, also laut im Sinne von, sie schreiben in irgendwelchen Foren oder rufen bei uns einen Support an, die sich dann trotzdem vehement dagegen wehren. Und für die hatten wir jetzt bei dem Beispiel Zahlungsverkehr tatsächlich auch was vorgesehen, dass wir so eine Fallback-Funktion drin hatten. Das heißt, wir haben auch, es war auch so ein Wunsch von unseren Kollegen aus dem Support, weil die gesagt haben, okay, selbst wenn von unseren 100.000 Leuten oder mehrere 100.000 Leute nur 5% anrufen, dann klingelt bei uns da unten das Telefon, das wollen wir nicht und das kostet viel Geld. Und die kamen dann mit dem Wunsch an, dass wir da eine Fallback-Funktion einbauen. Das heißt, in den Einstellungen des Produktes kannst du sagen, ich will aber immer noch den alten Zahlungsverkehr nutzen. Da haben wir aber dann extra hingeschrieben, Achtung, ja, kannst du noch machen, aber nur noch für eine begrenzte Zeit. Schau dir doch bitte mal das Neue an und gewöhn dich dran, weil irgendwann wirst du es nutzen müssen. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert in diesem Fall. Also wir haben das auch getrackt. Wir haben wenige Kunden gehabt, die auf die alte Version zurückgewechselt sind. Wir haben einige davon gehabt, die wieder dann doch zur neuen Version zurück, also hingewechselt sind, weil sie es dann doch besser fanden. Und klar, im Endeffekt werden wir noch einige Kunden haben, die sich nicht überzeugen ließen bisher oder die zu faul waren oder was auch immer. Die müssen dann halt irgendwann einen sauren Apfel beißen.
Ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen aufpassen. Auf der einen Seite, also ich kann das auch gerade mit dem Wunsch von Seiten des Supports ja vollkommen verstehen. Ne? Also das, die können dir ja echt die Bude einrennen und du hast dann den, das darf man nicht vergessen, halt auch den Aufwand auch auf Kundenservice-Seite. Und wenn du das ganze Produkt betrachtest, dann hast du halt klar deine Wartungsaufwände, weil du auf einmal zwei Features eigentlich unterhalten musst, aber gleichzeitig, wenn dir hinten im Support alles um die Ohren fliegt, ist das auch Quatsch. Hast am falschen Ende gespart. Aber das finde ich ganz gut, da noch ein Fallback zu haben, beziehungsweise für zu eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, irgendwann muss man auch einfach aus wirtschaftlichen Gründen einfach auch sagen, jetzt ist halt auch gut.
Genau, die Wartung, was du eben angesprochen hast, ne? Wenn ich dasselbe Feature in zwei Versionen warten muss, dann kostet das einfach unnötig Geld, erhöht die Code-Komplexität und führt natürlich auch eher zu Bugs. Also von daher, ja, irgendwann muss man den Schlussstrich ziehen.
Ja, und hat ja auch andere Gründe, also noch andere Sachen, ne? Also auch die Support-Mitarbeiter, die wir eben schon angesprochen haben, die Service-Mitarbeiter, die müssen halt einfach beide Varianten
das
kennen.
Das stimmt, ja.
Das macht ja auch da nochmal ein bisschen mehr Aufwand. Und gerade wenn man jetzt auch noch sowas wie hat wie Dokumentation, du hast gesagt, ihr bringt euer Produkt alle 2 Jahre raus. Kann man euer Produkt noch als Box-Software kaufen?
Mittlerweile nicht mehr. Also seit 2 Versionen haben wir das wirklich nur noch als digitalen Download. Aber es ist immer noch ein Download, den du runterladen musst, installieren musst und dann nutzen kannst, ja.
Ja, aber ich hatte auch eine Zeit lang ein Produkt im Vereinsmanagement und das war halt auch eine Box-Software, die konntest du im Mediamarkt, Saturn und so, wo auch anders überall kaufen. Und dann hast du halt auch immer so eine dicke Anleitung, schön ausgedruckt, schön von einem technischen Redakteur geschrieben und so weiter mit dabei. Ja. Und wenn dann trotzdem auch noch so Fallback-Sachen hast, musst du ja auch irgendwie gucken, dass die Leute das auch dokumentiert kriegen.
Ja, genau.
Also das ist ja, darf man nie vergessen, finde ich.
Ja, da sind wir zum Glück nicht mehr. Also auch die Box, die haben wir, wie gesagt, vor 2 Versionen abgeschafft und damit auch das Handbuch. Wir hatten das auch genauso, wie du es beschrieben hast. Schönes, dickes Handbuch mit Screenshots und so. Aber sobald das gedruckt war, konntest du es halt nicht mehr ändern, was schwierig ist, weil wir unsere Software, also wir releasen regelmäßig Service Packs mit neuen Funktionen oder Änderungen. Und dann war das halt direkt veraltet. Deshalb sind wir halt schon vor 3 oder 4 Jahren auf ein Online-Hilfecenter umgestiegen, wo wir dann eben auch Videos integrieren können oder jederzeit halt auch alles ändern können.
Jetzt hattest du eben noch gesagt, ich erinnere mich vielleicht auch eher an deinen Vortrag. Du hattest da nämlich eine schöne Geschichte erzählt von Spotify.
Ach ja, mein eigenes Erlebnis, wo ich Änderungen gehasst habe.
Genau. Magst du das vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer das einmal schildern?
Kann ich gerne tun. Ich bin ja selber auch ein Nutzer. Und wir sind ja alle nicht vor dem gefeit, über das, was wir hier gerade sprechen. Also, ich nutze Spotify sehr gerne. Hab da meine ganzen Playlists drin, hab da Spotify kennt mich einfach, weiß, welche Künstler ich mag und macht mir sehr gute Empfehlungen. Und die werden ja immer auf dem Homescreen dargestellt. So und morgens, wenn ich dann, bevor ich unter die Dusche gehe, scroll ich da einmal durch, lass mich inspirieren, mach mir irgendwas an. Und im März war das, glaube ich, dann mache ich das morgens an und denke, huh, alles anders, was jetzt? Und vor allen Dingen, alles schrecklich. Warum? Ich konnte nicht mehr einfach nur scrollen, sondern jedes Mal, wenn ich gescrollt habe, hat gleich irgendeine Musik losgeplärzt und ein Video losgespielt. Also die Seite sah aus wie so ein TikTok im Prinzip. Ich habe nur noch irgendwie ein oder zwei Empfehlungen auf einmal gesehen, wohingegen ich sonst normalerweise immer mindestens 10 verschiedene Künstler oder Platten oder irgendwas vorgeschlagen bekommen habe. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich losgescrollt habe, ist irgendwie das nächste Lied losgeplatzt und das total laut. Und da war ich sehr, sehr erschrocken, sehr erbost, habe das getan, was jeder gute Nutzer macht, in den App Store gehen, eine böse Bewertung schreiben, um dann festzustellen, oh, ich bin gar nicht alleine, es sind ganz viele, die dasselbe Problem hatten. Und es waren alles genauso dieselbe Richtung von der Kritik her. Oh, sieht aus wie TikTok und braucht keiner. Und ich war wirklich kurz davor zu sagen, also wenn das so bleibt, dann bin ich weg von Spotify. Weil dann, also der Mehrwert, den mir Spotify geboten hat mit der Inspiration, der war halt einfach nicht mehr da. Zum Glück war es eine Woche oder zwei später dann wieder vorbei und alles war wie früher. Es schien also ein schlecht gemachter A/B-Test gewesen zu sein, der eben vieles von dem, was ich auch in diesem Vortrag erwähnt habe oder auch dem Blogbeitrag, den ich dazu geschrieben habe, was dann nicht berücksichtigt wurde. Also Erwartungsmanagement betreiben vorneweg und eben die Wahl lassen, ob ich das mal ausprobieren möchte, sondern es wird mir einfach vorgesetzt und ich war total erschrocken.
Den Blogbeitrag und auch den Link zu den mindestens schon den Folien, später auch dem Video von deinem Vortrag, werden wir natürlich in den Shownotes auch einmal verlinken. Aber was ich halt spannend fand an dem Beispiel, was du gebracht hast, war auch so, du hattest ja, ne, das sagst du so ein bisschen, ne, gescheiterter AB-Test oder schlecht kommuniziert vor allem. Ne? Das, was du eben erzählt hast, was man eigentlich machen sollte, ist da nicht passiert. Und jetzt habe ich auch eine Zeit lang bei Rewe gearbeitet und wir haben auch beispielsweise AB-Tests gemacht oder auch Features ausgerollt und die Sachen, für die ich verantwortlich war, habe ich dann auch unterschiedlich ausgerollt, nämlich zum Beispiel nur für bestimmte Nutzergruppen, um herauszufinden, wie die so reagieren, teilweise auch mit Friendly Usern oder ähnliches. Und du hast das eben schon mal irgendwo in einem Teilsatz mit erwähnt, so ein Teil-Rollout quasi auch so zu machen. Macht ihr so etwas auch? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Und wenn nicht, was sind so vielleicht Gründe, die dagegen sprechen, so etwas bei euch umzusetzen?
Also wie gesagt, wir machen keinen Teil-Rollout, sondern eher wir bieten einen speziellen Bereich, in dem wir neue Funktionen vorstellen, neue oder komplett geänderte Funktionen. Nennt sich in Kürze-Bereich, ist unseren Premium-Kunden auch so ein bisschen vorbehalten, dass die halt auch Feedback und geben können und da involviert werden in die Produktentwicklung. Und da kann sich, also wir stellen dann halt immer vor, hier neue Funktionen, kannst du ausprobieren, kannst uns Feedback geben, dann kannst du es aktiv aktivieren, kannst auch jederzeit es wieder deaktivieren und somit zur alten Funktionalität zurückkehren, also wenn es eine neue Variante einer bestehenden Funktion ist. Und ja, darüber kriegen wir dann halt schon viel Feedback. Aber wir können es leider nicht sagen, dass wir gewissen Nutzergruppen gewisse Funktionen per se ausspielen oder nicht ausspielen oder geänderte Sachen. Warum? Weil wir halt eben keine Serveranwendung sind, wo wir richtiges A/B-Testing machen können, sondern weil wir eine lokal installierte Version sind, ein lokal installiertes Produkt. Und da funktioniert das dann leider nicht so.
Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben so einen Bereich, ne, Neues und so weiter, man kann die Sachen sich da anschauen, das finde ich ganz gut. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, ich schaue mir irgendwas Neues an und denke dann, ja, jetzt muss ich aber irgendwie auch produktiv arbeiten. Ich schalte jetzt doch mal gerade zurück und arbeite in meinem gewohnten Verhalten Sachen ab. Wie wertet ihr das aus? Also wie stellt ihr dann irgendwann auch fest, okay, lassen wir es vielleicht doch oder gibt es die Entscheidung, was müssen wir jetzt anders machen? Also wie geht ihr so mit den Erkenntnissen, die aus so einem neuen Bereich quasi alles so resultieren?
Genau, also wir führen in der Regel dann halt eine Product Discovery durch, in der wir ja schon sehr viel Feedback von Kunden einsammeln. Dieses Feedback werten wir aus und in der Regel gehen wir in die Umsetzung ja erst dann, wenn wir sicher gehen, dass es in eine grundsätzlich richtige Richtung geht. Das heißt, wenn wir dann die Funktion umsetzen, dann setzen wir sie meistens als MVP um, also als minimale Funktion mit minimalem Funktionsumfang, der aber den gewünschten Mehrwert bietet, geben das dann den Nutzern und das Feedback werten wir dahingehend aus, wie können wir die Funktion weiterentwickeln. Wir stellen aber eigentlich nicht mehr die Funktion an dem Zeitpunkt in Frage, weil das Invest eigentlich schon zu hoch war. Das passiert halt eben vorher, wenn wir eine Product Discovery durchführen.
Mhm. Gut, aber das heißt so, in der Discovery werdet ihr wahrscheinlich auch einige andere Sachen schon irgendwie feststellen. Oder? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ihr da auch schon mögliche Gründe, warum eigentlich die Veränderungen abgelehnt werden, identifizieren könntet.
Genau, ja. Also wir begleiten das ja meistens durch eine Umfrage, wir begleiten das durch User-Tests. Wir haben manchmal auch verschiedene Varianten, die wir dann User-Testen, wo wir dann halt unterschiedliches Feedback kriegen. Und das gibt uns dann schon sehr eindeutige Hinweise darauf, ob das jetzt in eine grundsätzlich richtige oder vielleicht auch in eine völlig falsche Richtung geht.
Wenn ich jetzt so mein eigenes Produkt betrachte und mir jetzt gerade als Product Owner, Product Manager oder Product Leader denke, ich habe da auch so eine schwierige Sache, ich habe irgendwie jetzt User Research gemacht, ich kann jetzt irgendwas von den ganzen Optionen, die du auch aufgezeigt hast, machen, um quasi die Akzeptanz für die Veränderung im Vorfeld schon irgendwie zu stärken. Aber meine Ressourcen sind begrenzt. Was ist so vielleicht, auch von den Sachen vielleicht, die du schon genannt hast, aber so eine Sache, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man nur irgendwie das Gefühl hat, diese Veränderung könnte nicht so leicht akzeptiert werden.
Eine Fallback-Möglichkeit anbieten. Also bevor man wirklich den harten Cut macht und damit möglicherweise vielen Nutzern vor den Kopf stößt oder auch nur wenigen. Also es ist immer die Frage der Dimension, wie viele Nutzer hat man. Ne? Also ja, wir hatten bei Star Money haben wir mehrere hunderttausend Nutzer und wir hatten mal ein anderes Thema, da haben wir auch eine große Veränderung gemacht. Da gab es keinen Fallback, zumindest nicht initial. Da haben wir ein Research gemacht. Wir hatten 80-85% Zustimmung, dass das eine klare Verbesserung ist. Aber wir hatten 15%, die gesagt haben, oh, ist nicht so geil oder es ist zumindest nicht unbedingt besser. So, es hat uns natürlich dazu veranlasst zu sagen, okay, 85% super, sollten wir tun. 15%, die dann, jetzt kommen wir wieder auf das Support-Thema, die dann im Support anrufen, das ist dann trotzdem eine signifikante Anzahl an Nutzern, die man möglicherweise verprellt und die man dann halt abholt. Also von daher sind wir in dem damaligen Fall tatsächlich auch dazu übergegangen, nachträglich noch eine Fallback-Funktion einzubauen. Da war das Kind aber schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Und das andere ist halt wirklich dieses Thema Erwartungsmanagement betreiben. Also selbst wenn du es jetzt nicht vorab per E-Mail kommunizierst, wobei das immer noch eigentlich am besten ist, du kannst immer noch im Produkt, sobald ein Nutzer das erstmal aufmacht, das kennt man ja auch von diversen Apps oder Anwendungen oder Webseiten, dass dann irgendwelche so Bubbles auftauchen und sagen, hey, hier neue Funktion oder geänderte Funktion. Outlook macht das irgendwie alle Nase lang oder Microsoft allgemein. Und das ist ja immer ganz gut, einfach um zu signalisieren, hey, da gibt es eine Veränderung, bereite dich darauf vor, hier sind noch vielleicht weitere Informationen, hier ist vielleicht auch ein Video und du kannst dich aber mental darauf vorbereiten. Also nichts ist ja schlimmer wie meine Spotify-Situation, wenn du irgendwie ganz gewohnt was aufmachen willst und alles ist anders und du weißt gar nicht mehr, was du findest. Und das ist der Moment, den man eigentlich vermeiden muss.
Ich glaube, eine weitere Variante, mit der man unter Umständen auch umgehen kann, weil ich mir jetzt, also, oder mein Gedankengang, der jetzt gerade so ein bisschen im Kopf passiert, es gibt für mich Funktionen, die sind gut genug, die will ich gar nicht anders haben. So vielleicht wie das, was du bei Spotify erlebt hast. Ne, warum will man das ändern? Ja, das kann man marginal ändern, aber nicht so ne, disruptiv, aber komplett neu. Warum auch? Aus Nutzerperspektive. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, vielleicht gibt es ja noch Sachen, die ich halt zusätzlich machen kann und dann habe ich vielleicht irgendwelche Zusatzfeatures. Also ich kann mir bei, jetzt bin ich kein Spotify-Kunde, sondern bei mir ist es dieser. Da gibt es halt den Flow, wo mir Musik irgendwie abgespielt wird nach meinem Geschmack. Und da gibt es mittlerweile die Funktion, dass ich sagen kann, eine andere Stimmung. Also für Motivation, für Party, für Entspannung oder wie auch immer, sodass dann, dass ich das einstellen kann. Das kann man jetzt sehr stark damit miteinander verweben. Das ist dann vielleicht irgendwie ein ganz neuer Player und ich bin überfordert und ich muss mich da jetzt irgendwie reinarbeiten und will das vielleicht auch gerade einfach gar nicht, weil in dem Moment, wo ich mein Produkt nutze, mein Fokus nicht darauf liegt, mein Produkt neu zu lernen, sondern einfach eigentlich die eigentliche Aufgabe, die dahinter liegt, zu lösen. Ne, bei dir irgendwas mit Finanzen, bei Spotify, dieser halt gerade Musik hören und auf einmal werde ich da zugeballert mit irgendwas anderem. Ich frage mich gerade, ob es ab und zu mal sinnvoll ist zu sagen, ich stelle eine neue Funktion daneben, und gucke irgendwann auch, wie die Sachen genutzt werden. Weil ich hatte in der Software, von der ich mal geredet habe, wir hatten Kalenderfunktionen bei Vereinsmanagement-Software. Und die wurde halt überhaupt, also total wenig genutzt. Warum soll ich die jetzt irgendwie groß ausbauen? Jetzt könnte ich jetzt irgendwie sagen, ich könnte jetzt nochmal irgendwie stärker machen, anders machen, aber dann sind die wenigen Leute, die es benutzen, sind besonders laut. Oder ich lasse sie halt dahin vegetieren und weiß, okay, da passiert nicht viel, ich stürze mich auf andere Sachen. Mhm. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen produktstrategisch vielleicht eine interessante Frage, wie gehe ich damit um?
Genau, also das sollte ja eigentlich immer die grundlegendste Frage sein. Also was ist eigentlich meine Strategie, wo will ich hin, welche KPIs will ich beeinflussen? und welche Möglichkeiten habe ich dazu? Das Spotify, die werden das ja nicht gemacht haben, weil sie irgendwie TikTok gut finden oder vielleicht doch, keine Ahnung, aber die werden ja schon irgendwelche Business Goals dahinter gehabt haben. In der Regel könnte ich mir vorstellen, bei einem Spotify ist es halt, sie wollen die Anzahl entweder der Listens generell erhöhen oder sie wollen halt, dass du mehr entdeckst und damit halt noch ein größeres Potpourri an Musik hörst über Spotify. Das wären ja so KPIs so. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, wir machen mal so einen Test. Ob der dann wirklich so radikal oder disruptiv sein muss, ist wirklich die Frage. Oder ob man das nicht mit subtileren Sachen machen kann. Aber manchmal, wenn man wirklich feststeckt in einer Innovationsmulde, sage ich mal, und da nicht mehr rauskommt, dann kann man natürlich überlegen, sowas mal radikal zu testen, dann muss man sich natürlich darauf einstellen, dass im ersten Moment vielleicht die Zahlen wirklich schlechter sind, je nachdem, was du für eine Änderung machst und ob es dann sich nach einer Zeit vielleicht wieder nivelliert oder dann sogar mit der Zeit besser ist als vorher. Aber da muss man halt wirklich ja sensibel mit umgehen und gucken, mache ich es jetzt wirklich gleich für alle, mache ich es nur für eine Teilgruppe, für was für eine Teilgruppe und so. Aber die Strategie dahinter sollte halt auf jeden Fall immer feststehen, weshalb man sowas macht.
Jetzt hatten wir Änderungen immer so ein bisschen auch als, ne, ich muss irgendwie das Gewohnte verlassen und so weiter und die Änderung eher immer so als Risiko gesehen. Ich würde gerne so gegen Ende nochmal den Blick auch in die andere Richtung werfen, weil du hattest am Anfang auch gesagt, ne, du kommst aus der UX-Ecke, lass uns auch da ruhig ein bisschen auch drüber quatschen, weil ich mir auch gut vorstellen kann, ich habe viele Produkte auch mit Fragebögen immer und immer und immer, also standardisierte Fragebögen wie den UEQ oder ähnliches, quantifiziert, gemessen, beziehungsweise Nutzer befragt, Nutzerinnen befragt. Und es gibt so bestimmte Sachen, die werden auch einfach im Laufe der Dauer schlechter. Also ne, wie modern, wie attraktiv oder ähnliches sind bestimmte Sachen, weil die nutzen sich irgendwie gefühlt ab, wenn sich drumherum alles verändert, dein eigenes Produkt aber irgendwie weniger. Wo ich jetzt quasi die Frage stellen möchte, auch gerade aus Nutzungserlebnissicht, brauchen wir nicht ab und zu sogar so ein bisschen Veränderung, um bestimmte Aspekte des Nutzungserlebnisses hochzuhalten?
Es kommt ja immer darauf an, was der Sinn und Zweck deines Produktes und des Nutzungserlebnisses deines Produktes ist. Ich glaube, bei einer Banking-Software, wo du Überweisungen tätigen willst, ist es erstmal egal, ob die, also so Designänderungen sind erstmal egal, wenn sie nicht dabei helfen, auch hier gewisse Ziele zu erreichen, also beispielsweise etwas einfacher zu verstehen, etwas einfacher zu erkennen, Informationen besser auszuwerten oder so. Aber nur den Button jetzt rund statt eckig zu machen oder so, wie das ja, keine Ahnung, Apple in der Vergangenheit mit den iOS-Versionen immer mal gemacht hat, ne? Klar, als ein Apple, wo man Innovator sein will, wo man ja auch Trends legen will, dann da kann ich dann auch nochmal komplett neue Designrichtungen einschlagen, die halt auch vermarkten, positiv vermarkten, wenn ich eine neue Betriebssystemversion rausbringe. Aber wenn ich halt ein Banking-Produkt habe, wo die Leute eigentlich nur arbeiten mit wollen und eigentlich gar keine Änderungen wollen, sondern einfach nur schnell ihre Überweisungen und ihre Umsatz abfragen und dann halt gucken, wofür haben sie ihr Geld ausgegeben, spielt das halt eine andere Rolle. Also es ist wirklich immer die Frage, welches Produkt habe ich und was ist meine Strategie oder der grundsätzliche Mehrwert dahinter.
Ja, und ich glaube, es kommt wieder nochmal so nervig, dass auch jetzt zum dritten Mal, glaube ich, ist in dieser Folge, so ein bisschen auf die Verteilung deiner Leute an oder der Menschen, die halt dein Produkt nutzen. Also wie affin sind die, was Änderungen angeht. Und ich glaube, es hängt aber auch dann sekundär auch nochmal mit deinem, oder nicht sekundär, aber zumindest auch mit der Art deines Produktes zusammen. Also ein Produkt, das du jeden Tag nutzt, das bestimmte Erlebnisse bei dir kontinuierlich erzeugen soll, versus es soll dir jeden Tag oder regelmäßig bestimmte Aufgaben stark erleichtern. Meine Steuererklärung mache ich halt einmal im Jahr. Da gucke ich auch nur einmal im Jahr rein. Das kann dann sogar anders sein. Das fällt mir wahrscheinlich noch nicht mal teilweise auf, weil es ist halt einfach seit einem Jahr nicht mehr angeguckt. Wenn ich aber ein Produkt habe, um ein Anfangsbeispiel zu nehmen mit dem, ich bestelle im Möbelladen neue Möbel und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nutzt halt die Software und die sieht aus wie DOS. Ich glaube, das liegt daran, dass die sich einfach, die haben ihre mentalen Modelle entwickelt, wie die diese Software sehr schnell und einfach bedienen können. Und die kommen darin klar. Ich als Externer überhaupt nicht. Aber die haben halt ihre Lösungsmittel, also die haben ihre Lösungswege und wollen die nicht verlassen und nicht neu erlernen.
Genau. Ja, gerade in dem Kontext. Ich hatte tatsächlich auch mal bei einem Telefonbuchverlag vor Ewigkeiten mal gearbeitet, als es noch Telefonbücher gab. Und als ich da anfing, da ging es auch um die Erfassung von solchen Anzeigen für gelbe Seiten, also die ja im Prinzip Anzeigen, die da drin waren. Und die haben das in einem Interface und auch damals gab es schon durchaus Windows und sonst was, aber das war wirklich noch DOS und so, nicht Kommandozeilen, man musste immer irgendwelche Zahlen eingeben oder so. Super schwer reinzukommen, Aber ich habe mich mit den Leuten drüber unterhalten, habe gesagt, warum, da kann man doch auch heutzutage schon irgendwie attraktiver und verständlicher und sonst was machen. Aber die meinten, ja, die Einarbeitungszeit ist es wert, weil danach sind wir so effektiv in oder effizient in der Eingabe von neuen Anzeigen, dass das diese Einarbeitungszeit um ein Vielfaches wieder kompensiert. So. Das ist genau das und so wird es im Möbelgeschäft auch sein. Die wissen genau, welche drei Knöpfe sie dann da drücken müssen, um dann halt einen neuen Auftrag oder sonst was zu erfassen. Und dann geht das schneller, als wenn man mit der Maus hin und her irgendwie navigieren muss. Und auch im Möbelgeschäft, klar, die wollen halt viele Aufträge, viele Kunden bedienen in der Zeit. Und da spielt das dann schon eine Rolle, ja.
Ja, das glaube ich auch. Sehr schön. Dann haben wir jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir damit umgehen können, wenn Produktänderungen von Nutzerinnen und Nutzern mal nicht akzeptiert werden, wie man das auch vielleicht im Vorfeld vermeiden kann. Bevor wir vollends die Folge beenden, möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben?
Ja, auf jeden Fall. Also Produkte zu ändern ist ja sinnvoll, wichtig und das sollte man machen. Man wird immer dabei auf Nutzer treffen, die diese Änderung ablehnen. Und das hat auch gute Gründe, weil sie irgendwie überfordert sind, weil sie ihre Routinen brechen müssen, weil sie Kontrollverlust haben und so. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, Produktänderungen umzusetzen. Aber es ist halt ganz wichtig, dass man diese Gründe, warum die Leute solche Änderungen ablehnen, dass man die kennt, dass man sie versteht und dass man sich halt überlegt, wie kann man es minimieren, diesen Überforderungs- oder diesen Kontrollverlust, dieses Gefühl dahinter. So, und da haben wir jetzt eben viel über Möglichkeiten gesprochen, sei es jetzt Leute informieren vorab, Leuten die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden, eine Fallback-Möglichkeit und. Gibt es viele, viele, viele Gründe. Und wenn man die dann anwendet, dann minimiert das halt auch den Shitstorm, der da möglicherweise entstehen kann oder die Unzufriedenheit bei den Nutzern. Und das ist halt ganz wichtig.
Rainer, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema, schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet, vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.